irgendwas und die sind auch ganz nett. Wir hören alle gerne Predigten über Gott liebt dich, bei Gott hast du immer eine Chance, das ist alles wahr. Das sind natürlich Themen so, die sind ganz nett für uns. Aber dann wird es schwierig, wenn es Themen gibt, die uns kritisieren. Und das mögen wir als Menschen nicht so, oder? Wir wollen doch immer gerne hören, wie klasse wir sind, oder? Die Bibel ist ja nicht geschrieben, damit wir uns wohlfühlen, sondern die Bibel ist da geschrieben, damit wir erkennen, wie wir zu leben haben, damit Gott in sein Leben oder in unserem Leben hineinblicken kann und dass es gelingt, unser Leben. Und weil Gott uns liebt, ist er ehrlich zu uns. Die Bibel ist nicht irgendwie so ein Märchenbuch, die uns so ein bisschen Sand in die Augen streut. Sie ist knallhart. Und Gott stellt sich in der Bibel auch nicht als der vor, so ein Wald- und Wiesengott, so ein lieber Zuckergott, den wir uns selbst basteln. Wenn wir Mist bauen, dann lässt er 5 Grad sein. Und so der liebe Gott, den gibt es in der Bibel übrigens nicht. Es gibt einen Gott der Liebe, das stimmt. Aber den lieben Gott gibt's gar nicht. Das Wort kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Das Thema, was wir heute haben, ich hatte mit mir selbst gerungen in der Vorbereitung, aber Gott hat es mir selbst für mein Leben aufs Herz gelegt. Und glaubt es mir, ich selbst musste oftmals ins Gebet gehen und mich entschuldigen bei Gott. Und das wirst du nach der Predigt auch tun. Das Thema heißt Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit. Das trifft uns ja nicht, ne? Wir sind ja immer so ehrlich. Scheinheiligkeit. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr aufschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 15, Vers 8. Diesen einen Vers, um den geht es, den lege ich so ein bisschen aus. Es gibt insgesamt 7 Punkte, wo wir überall scheinheilig sind. Es gibt noch mehr, aber die langt schon. In Matthäus 15, Vers 8, da sagt Jesus, oder das steht im Wort, der Jesaja sagt es, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Fromm schnacken und gottlos leben. Das hat nicht nur Israel das Problem, das hast du und ich auch. Und wisst ihr, warum so viele Menschen negativ in die Kirche, über Kirche nachdenken? Weil die Frommen die schlimmsten Heuchler sind. Eine christliche Frömmigkeit, die geheuchelt, ist noch schlimmer, als wenn man gar nicht von Gott was tut. Die erste Scheinheiligkeit, die haben wir hier eben gelesen, indem man fromme Sprüche von sich gibt, aber nicht danach lebt. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 16 und 18. Hört sich eigentlich total klasse an, was da passiert. Hört mal. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnet, die einen Wahrsagegeist hatte. Das ist nicht so nett, ein Wahrsagegeist. Das sind Leute, die sich so mit der dunklen Macht einlassen. Die Bibel sagt, mach es nicht. Du sollst Gott befragen und nicht irgendeine Zauberei betreiben. Aber diese Frau hat das gemacht. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Und die haben Konjunktur. Mit den Ängsten der Menschen hat man schon immer viel Geld machen können. Auch die Kirche. Auch die evangelische Kirche. Und die katholische genauso. Und hier gab es Money. Und für Money macht man sehr viel, oder? Und es geht hier weiter. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach. So, was sagt ihr jetzt? Diese blöden Kerle da. Sagt sie das? Nein, hör mal. Diese Menschen sind Diener Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Da könnte man sagen, eine tolle Frau. Die ist doch klasse, die bräuchten wir. Heutzutage gibt es auch viele Menschen, die ganz fromm sprechen und alle denken, oh, das sind Christen. Aber nicht alles Gold, was glänzt, ist echt. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Paulus hatte das, was uns als Christen oft fehlt, nämlich zu erkennen, ist es nur frommes Gequatsche? Welcher Geist steckt dahinter? Ist der Geist Gottes? Wisst ihr, warum es so ärmselig in unseren Gemeinden oft aussieht? Weil wir diese Männer nicht mehr haben. Leute, die genau hinhören und die beobachten und die von Gott diese Fähigkeit haben zu gucken, ist es jetzt ein frommer Quatscher oder eine Quatscherin, ne? Oder ist das echt? Wir merken, wenn wir das so gelesen hätten, dann hätte man gesagt, also Paulus, was schreist du diese Frauen? Die ist so cool, die macht doch Werbung für die Kirche. Ja, aber dahinter stand ein dunkler Geist. Wisst ihr eigentlich, wo der Satan herkommt? Er war ein Lichtengel, Luzifer, sagt die Bibel. Und er kann sehr fromm reden. Paulus hat das gewusst. 2. Korinther 11, Abvers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Als Jesus versucht wurde, da kam der Teufel nicht und hat ihm irgendwelche Ratschläge vom Kicker gegeben oder von der Bildzeitung. Gab es damals noch nicht, aber er hat ihn aus der Bibel zitiert. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann tu doch. So kann man das Wort Gottes missbrauchen. Und ganz viele Christen missbrauchen das Wort Gottes. Man kann das ja immer für sich hindrehen, oder? Man kann mit dem Wort Gottes den anderen total fertig machen. Fromme Sprüche. Seien wir da auf der Hut. Wie oft haben wir da versagt, dass wir frommen Zirkus gemacht haben mit dem Mund, aber unser Leben nicht dahinter stand. Eine zweite Sache, in der wir scheinheilig sein können. Jetzt passt gut auf, jetzt wird's gefährlich, ne? Im Gebet. Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Vers 7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Mann, wie viel Zirkus passiert, wenn man betet, ne? Plötzlich sprechen Leute ganz anders. Plötzlich sind sie ganz gesalbt im Beten. Davor sprechen sie so wie ich jetzt, ne? Und dann gehen sie ins Gebet und plötzlich sagen sie: Oh, großer Gott. Mit wem sprichst du da? Und dann wollen sie natürlich prahlen, ne? Dann sagen sie: Herr Adonai Yahweh. Und dann fangen sie an, Hebräisch zu sprechen plötzlich. Und man denkt sich, wem willst du eigentlich damit imponieren? Ich glaube, dass wir Christen kaum so oft tricksen und uns selbst etwas vormachen wie im Gebet. Die Pharisäer dort, die standen so da im Wegesrand, die wollten zeigen, guck mal, wie toll ich bin. Manche Leute in der Erbauungsstunde oder woanders, die beten sah sehr viel und vielleicht zu Hause nie. Ein Bruder hat mal gesagt, wer lange und viel und oft in der Gebetsstunde betet, betet meist zu Hause selten oder gar nicht. Ist meine Erfahrung auch. Da möchte man profitieren, da möchte man zeigen, ich bin ein Beter. Was für ein Geheuchel im Gebet. Dann gibt es eine Bibelstelle im Prediger Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige, denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu füllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinen Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Leute, was wird gelogen im Gebet? Da sind Leute im Krankenhaus, kurz vom Krepieren. Herr, wenn du mich noch einmal hier rausholst, dann werde ich Missionar, dann mache ich auch eine Bibelschule. Jeden Tag werde ich beten, ich werde die Bibel lesen. Und Gott ist so gnädig und sagt, okay, ich hole dich da raus. Kaum zu Hause angekommen, lest du nochmal den ersten Tag die Bibel und betest, nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Tag langsam schläfst du ein und in 3 Wochen ist nichts mehr von dem da, was du Gott hochheilig versprochen hast, wo du in Not warst. Wir sollten vorsichtig sein. Da oben ist nicht irgendwie so ein Wald- und Wiesengott. Das ist ein dreimal heiliger Gott. Der nimmt das Wort, was du sagst, genau. So wie du sein Wort genau nehmen kannst, so nimmt er dich beim Wort. Die Bibel sagt, dass du für eines Tages, wenn du vor Gott stehst, sagt die Bibel, wirst du für jedes Wort Rechenschaft geben müssen. Fromme Gebete. Ich weiß nicht, wie du betest, aber fang an, ehrlich zu beten. Lass mal diesen ganzen Zirkus. Es gibt Menschen, die sind bis unter dem Kopf mit Sorgen voll. Ne? Dann gehen sie ins Gebet und sagen, ach Herr, ich danke dir, dass alles gut ist. Ach, und dass du mich so liebst. Und dass mein Leben so gelingt. Und innerlich könnten sie sich übergeben vor Problemen. Will Gott, dass wir so beten? Meine Bibel sagt, da sagt Gott, schüttet euer Herz aus. Weißt du, wenn es dir dreckig geht, dann sag, Herr Jesus, ich fühle mich momentan so, ich könnte die ganze Bibel gegen die Wand klatschen und die Gemeinde könnte ich in die Tonne treten. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, deinen Weg zu gehen. Mir geht's bis hierhin. Ich habe die Schnauze voll. Ich könnte alles hinschmeißen. Wo bist du überhaupt? Schläfst du da oben? Siehst du nicht, dass hier so viel Not in meinem Leben ist? Lässt dich das kalt? Ich denke, du bist unser Hohepriester. Wo bist du denn hier in meinem Leben? Wo bist du die letzten Monate? Mama ist krank, Dada ist krank, vielleicht sogar gestorben, die Kinder werden krank, mir geht's immer schlechter. Wo bist du eigentlich? So müssen wir mit Gott reden. Und nicht in Geschichten erzählen. Ach Herr, alles herrlich. Und Gott sagt, was für ein Heuchler. Jesus, guck mal da unten, was ist denn das für einer? Wisst ihr, Lukas 18, Vers 9 bis 14. Jesus sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Die gibt's bei uns nicht, ne? Die Welt ist voll von Protzern. Ja, die anderen, die sind schlimm, ne? Aber die ganzen, die jetzt rüberkommen, so die Flüchtlinge, das sind ja alles fürchterliche Menschen. Ich nicht. Also ich bin top. Ich bin richtig cool. Ich bin überhaupt der Coolste überhaupt. Eigentlich kann Gott jeden Tag auf mich stolz sein, oder? So denken wir von uns, auch wenn wir es nicht aussprechen. Wisst ihr, warum wir so viel und oft über andere herziehen, um uns sauber zu machen? Die Welt besteht nur aus Tratsch und Klatsch, weil jeder sich schön machen will durch den Dreck der anderen. Erbärmliches Leben. Manche Menschen, die können nur existieren, weil sie ständig lästern und andere in den Dreck ziehen. Weil sie selbst so dreckig sind und schmutzig, dass sie dann schön vor anders sich abreagieren. Er sagt ja ein Gleichnis. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel. Das ist toll. Heute in der Kirche. Du bist auch heute in der Kirche. Schön, dass du da bist. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Passt. Einer war so der fromme Max und der andere war ein Sünder. Weltweiter. Vielleicht du auch. Vielleicht weiß jeder, ach der, ja, der nimmt jeden Tag Drogen. Aber kommt trotzdem zu, der schimpft jeden Tag oder der säuft jeden Tag oder der wettet jeden Tag oder der betrügt jeden Tag oder der lügt jeden Tag. Die Gemeinde ist voll von so ganz Scheinheiligen, die mit Thomson-Bibel kommen und denken, sind die Überflieger. Und Leute, von denen man von Weitem sehen kann, oh wow, der hat das Leben aber gezeichnet. Die dürfen kommen. Gott sagt, kommt in mein Haus. Aber ihr werdet nicht so bleiben. Aber kommt. Diese beiden gehen da zum Beten. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, oh Gott, Adonai. Das ist dieser Typ, ne? Vielleicht du auch, Adonai. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Und jetzt zählt er auf, so wie du vielleicht auch. Ja, ich komme jedes Mal zur Erbauungsstunde. Der nicht, ja, du, ich bin der Coole. Der andere nicht, das ist eine Pfeife. Der ist auch gar nicht richtig gläubig, außer nur ich. Ja. Ich bin ja für dich da, oder? Genau, wir sind auch Pharisäer. Ich faste 2 Mal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Toller Hecht, oder? Stell dir mal vor, der stellt sich so vor Gott, dass er sich gar nicht schämt. Aber du und ich, wir schämen uns auch nicht. Wir erzählen Gott Geschichten und er weiß sowieso die Wahrheit und denkt, was erzählt er mir überhaupt hier? Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, wer sagt das? Jesus. Und der hat Ahnung. Was sagt er? Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenen, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Fromme Gebete. Bist du auch der Pharisäer, der denkt, eigentlich bin ich der Richtiggläubige. Die anderen sind sowieso alle nur verkehrt. Oder bist du der Zöllner, der sagt, Herr, dass du das bei mir überhaupt aushältst in mein Leben, das ist Gnade. Wisst ihr, warum wir so cool von uns denken? Weil wir so wenig Gott erkennen. Wenn du wüsstest, wie heilig Gott ist und was seine Ansprüche sind, dann wirst du merken, wie dreckig du bist. Wisst ihr, warum wir von uns so hochhalten? Weil wir keine Ahnung haben, wie heilig Gott ist. Wenn wir einmal einen Blick in sein Licht hineintun könnten, wären wir wie tot umfallen. Wir meinen, Gott zu kennen. Fromme Gebete. Der dritte Punkt, wo man scheinheilig sein kann. Matthäus 6, Vers 16. Es sind fromme Taten. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Menschen gewesen, die haben noch äußerlich gesagt, also, guck mal, wir fasten. Ihr haut euch den Magen voll und so, ich faste. Ich bin Christian Rosenberg, der einzig wahre Pastor auf dieser Welt. Ihr seid alle Sünder und Heuchler. Wisst ihr, wir sind alle Schauspieler. Wie oft geben wir etwas in unseren Taten, dass wir uns brüsten, damit Leute erkennen, was für coole Hechte wir sind, oder? Kleine Kaulquappen sind wir, aber keine Hechte. Ich kann mich nur schämen vor meinem Gott, dass es mir manchmal nicht so sehr um seine Ehre geht, wie es eigentlich sein soll. Auch ich bin viel zu doll noch abhängig, was Menschen so denken und reden und tun. Siehst ihr, da haben wir so viel Angst vor Menschen und wollen wir irgendwie uns in ein cooles Licht stellen. Ne? Vergiss diesen ganzen Zirkus. Lass diese ganzen Masken, kannst du alle rausschmeißen aus deinem Leben. Die brechen dir das Genick. Eines Tages krepierst du. Dann hast du festgestellt, ich habe nicht mein Leben gelebt. Ich habe immer nur das gewollt, was andere von mir wollten. Ne? Fromme Taten. Jesaja 58. Was da drinnen steht, ein Fasten, was Gott gefällt. Ne? Lese ich uns mal vor. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Der arme Kerl musste auch immer Buß predigen, ne? Jesaja. Nicht so angenehm, Leute mal zu sagen, wo sie stehen. Ne? Vielleicht steinigt ihr mich nach der Predigt, ist mir auch egal. Dann weiß ich wenigstens, warum ich gesteinigt wurde. Vers 2, zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Warum fasten wir? Und du siehst es nicht, demütigen wir uns und du merkst es nicht. Merken wir hier auch so. Ich mache doch was, muss doch sehen, dass ich cool bin, oder? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt all eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Also, ist alles nur frommes Gequatsche, geht bis zur Decke. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies. Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen, wie eine Binse und sich in Sack und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? So äußerlich, so zur Show stellen. Und jetzt sagen wir mal, wie Gott das sieht. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, indem man nämlich Gerechtigkeit tut, indem ich nicht nur fromm rede, sondern fromm lebe, indem ich mich einsetze für die Unterdrückten, für die, die kaputt gemacht werden. Das ist das, was Gott liebt. Die Knoten des Joches zu öffnen für die, die gefangen sind, mir Zeit zu nehmen für Menschen, die nicht mehr klarkommen in ihrem Leben. Gewalttätige Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und nicht so egoistisch sein, wisst ihr? Es gibt so viel Not und Elend und Schwierigkeiten. Und wir fressen uns den Bauch voll. Ne? Weil wir nur noch an uns denken. Deutschland, fast 20% alle übergewichtig. Ne? Und anderswo auf der Welt haben die Leute keine Hand voll Reis. Was tun wir dagegen? Wo helfen wir mit? Das will das, was Gott sagt. Dass du heimatlose Elende ins Haus führst. Dass wir nicht immer nur kritisieren andere Menschen. Gerade wir als Sinti, wir müssen eigentlich wissen, was das bedeutet, auf Flucht zu sein, in Schwierigkeiten zu sein. Dass da auch schwarze Schafe bei sind, die sind hier auch drin. Aber nehmen wir uns Zeit für den anderen. Machen wir uns Gedanken. Das ist das, was Gott möchte. Wenn du einen nicht bekleidet siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinen Nächsten nicht entziehst, das möchte Gott. Es darf dir nicht kalt sein, dass da Leute irgendwo verrecken auf der Straße. Vielleicht prahlst du abends und legst dich hin und denkst, was für ein toller Typ du bist. Guckst in dein Haus, zu was du es geschafft hast. Bewunderst dein Auto, deine Uhr, dein Gesicht, was weiß ich, was du alles bewunderst. Das ist alles nur Geschenk. Es gibt andere Menschen, die sind genauso wie du. Die liegen irgendwo auf der Kennedy-Brücke, sind gescheitert im Leben. Das kann dir auch passieren. Glaub mir nicht, dass es dir nicht passieren kann. Ich habe mit vielen Leuten da gesprochen. Das sind nicht Leute, die blöde und dumm sind. Das sind oft Schicksale. Das sind Leute, die haben auf einmal ihre Arbeitsstelle verloren, konnten ihr Haus nicht mehr bezahlen, ist die Frau abgehauen, hat den betrogen und was weiß ich, die Kinder sind abgehauen und dann ist das Leben zusammengebrochen. Und in dieser Welt hast du was, bist du was, dann sind sie fallen gelassen geworden wie eine heiße Kartoffel. Und dann konnten sie das Leben nicht mehr aushalten und dann haben sie in die Trickkiste gegriffen, das machst du auch. Wir haben alle unsere Trickkisten. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du dich ablenken willst. Entweder machst du übertrieben Sport oder du isst viel, einige hungern, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wo du mit deinen Sorgen hingehst. Gott sagt, komm damit zu mir. Und das ist unser Problem, unser Untergang, dass wir das nicht tun. Wir versuchen uns immer selbst rauszureißen aus dem Schlamm. Viel Spaß dabei, du wirst verrecken. Du musst zu Jesus damit gehen. Der hat den ganzen Mist durchgemacht. Der hat gelebt auf dieser Erde, nicht irgendwo da oben in Planet und Mars und Jupiter. Der war auf dieser Erde. Und er sagt, ich bin ein Mensch wie ihr gewesen, nur ohne Sünde. Ich habe alles durchgelebt. Du hast deinen Vater verloren. Ich weiß, was das bedeutet. Wir merken, dass Josef wird nicht mehr genannt, ziemlich am Anfang. Das heißt, Jesus hat seinen Vater früh verloren. Er musste von seiner Mama Abschied nehmen. Man hat ihn geschlagen, er ist angespuckt worden. Die eigene Familie hat gesagt, er ist bekloppt. Von sich musste er behaupten, die Füchse haben Kuhlen, die Vögel haben Nester, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Hätten wir Jesus in Jerusalem heute besucht, hätten wir gesagt, er ist ein Obdachloser. Dann hätten wir einen Euro in seine Kasse reingetan. Er hat das mitgemacht. Das liebe ich an Jesus. Deswegen bin ich auch Christ. Alle anderen Religionsstifter, die sind alle krepiert und sagen von sich selbst, die haben die Wahrheit nie gelebt. Alles fromme Schwätzer gewesen. Christus hat gelebt. Es gibt einen wunderbaren Spruch. Viele Menschen wollen Gott sein, ne? Aber nur ein Gott wollte Mensch sein, Jesus. Menschen wollen oft Gott sein. Aber dieser Jesus. Verstehen wir, das sind fromme Taten, dass wir helfen, praktisch werden. Wisst ihr, die Menschen, die von der Kirche nichts wissen wollen, die gucken dein Leben an. Und du sagst, mein bekloppter Nachbar, den habe ich schon 20 Mal zum Gottesdienst eingeladen. Der Idiot kommt einfach nicht. Ja, vielleicht liegt es daran, dass du ihn noch niemals zum Grillen eingeladen hast. Dass du ihn ständig beleidigst im Flur. Und dann willst du ihn fromm einladen zum Gottesdienst. Da sagt sich, bestimmt, wenn ich so einen Gott wie dich habe, dann bin ich lieber mein eigener Gott. In dem Umfeld, wo du lebst, was sehen Menschen da? Sind sie ein frommer Schwätzer oder sind sie wirklich jemand, der lebt? In deiner Familie, wenn da was passiert, wie verhältst du dich? Bist du die große Tratschklatsche, die sofort alles mit auffasst und schön Öl ins Feuer gießt? Es gibt Leute, die sitzen hier drinnen. Ja, ja, ich gucke jetzt keinen an. Die sitzen hier drinnen. Wenn Not kommt, ein Problem kommt, da wird Feuer angefacht und anstatt als Christ eine Decke zu nehmen, das Feuer kaputt zu machen, dann gießen sie rein. 5.000 Liter Super Plus. Und dann fragt man sie danach, was ist gewesen? Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich komme nachher noch dazu. Fromme Taten. Das vierte, frommes Bibelwissen. Die Stelle habe ich euch schon vorgelesen. Matthäus 4, Vers 4 und 5. Der Satan kommt zu Jesus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der ist schon ziemlich dreist, ne? Er beantwortet und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sagt Jesus, antwortet ihnen. Frommes Bibelwissen. Da nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, Vers 5, Kapitel 4, und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so werf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Er zitiert hier Psalm 91, Vers 11. Der Teufel kommt in der Bibel. Wisst ihr, der Teufel, der ist ja nicht doof. Der kommt ja nicht hier, uns Christen, wie wir mit Gott leben wollen. Der kommt ja nicht mit drei Hörnern da und drei Sechsen tätowiert, dann weißt du, okay, das ist ein Teufel. Nein, der Teufel der Endzeit, der kommt mit einer fetten Bibel unter den Arm. Vielleicht sogar das Kreuz, also nicht umgedreht, da wissen wir auch, ein Satanist. Nein, 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 der kommt ganz fromm. Wenn wir den 1. Timotheus Kapitel 6 lesen, dann merken wir auch etwas von frommes Bibelwissen. Also hier ist es der Satan selbst, er kommt mit der Bibel. Und dann steht hier 1. Timotheus 6 ab Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Hader, Lästerung, böse Verdächtigung, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinnen. Und da gibt es ganz viele. Es gibt eine große Bewegung aus Amerika. Leider ist es auch in Deutschland. Da kommen dann Leute und spielen mit der Not der Menschen. Ne? Machen dann eine große Veranstaltung. Ne? Heute werdet ihr alle geheilt. Und die Leute, die fallen darauf rein. Das ist der letzte Strohhalm. Die werden eines Tages mal vor Gott sich unglaublich verantworten müssen. Ja? Da sind Leute, die schwer krebskrank sind. Die hoffen natürlich, vielleicht werde ich da geheilt. Und dann erzählen die da irgendwelchen Stuss. Ich sag's bewusst Stuss. Das hat nichts mit Gottes Wort zu tun. Ja? Und dann spielen sie mit der Note, ich leg dir mal kurz die Hände auf und dann wirst du gesund und alles tralala und so. Und kommen dann mit irgendwelchen Bibelzitaten, die sie aus dem Zusammenhang reißen. Lass uns da aufpassen. Lass uns da nüchtern sein. Die Bibel sagt, dass in der letzten Zeit viele so eine Scharlatane kommen. Merk dir mal, wenn du in eine Kirche kommst und jemand fängt an, über dich zu bestimmen, mit wem du zusammen bist, in welcher Familie du sein sollst und welche nicht, dann kannst du gleich wieder rausgehen, dann bist du in eine Sekte gelandet. Gehirnwäsche. Da werden Menschen manipuliert. Wenn du da nicht so lebst, wie der Pastor will, dann kommst du nicht mehr weiter. Sei da vorsichtig. Wir haben Freiheit in Jesus. Und ich sage euch das, wenn ihr irgendwann mal merkt, dass ich euch als Gemeindeleiter mein Leben überstülpt, dann holt die Keule raus. Und schont mich nicht. Weil dann bin ich dabei, völlig abzudriften. Du hast dein Leben und ich habe mein Leben. Und Gott wird dich anders führen als mich und das ist auch gut so. Wir müssen nur darauf achten, dass unsere Wege mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und ansonsten hast du dein Leben und ich habe mein Leben. Das Fünfte. Fromme Aufgaben. Auch da kann man scheinheilig sein. Selbst im Dienst für Gott. Man macht etwas und auch da kann man scheinheiliger sein. Johannes Kapitel 12, Vers 4 bis 6, da steht, es sagte aber Judas, der Ischariot, einer von den Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Dinar verkauft und den Armen gegeben worden? Oh, das hört sich fromm an. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Man kann einen frommen Dienst tun. Man kann die Kasse haben. Stellt euch das mal vor, wie dreist es ist, Jesus Christus anzulügen, als er gelebt hat. Also wir können ja hier vielleicht noch sagen, ja gut, wir können ihn nicht sehen, tricksen wir mal. Der war da sichtbar. Und dieser Judas hat gemerkt, das ist ein außergewöhnlicher Mensch. Tote stehen auf, Kranke werden plötzlich heil. Der hat Wunder über Wunder getan. Das war kein irgendwie 0815 Mensch. Der hat Dinge getan, da musste Gott seine Hand im Spiel haben. Aber das hält den Mensch nicht davon fern, Jesus auszutricksen. Und das ist unser Leben. Überprüf mal, warum du deinen Dienst für Jesus tust. Geht es dir wirklich darum, für ihn unterwegs zu sein? Oder geht es um dein geistliches Prestige? Man kann so fromm sein, auch in seinen Diensten, ne? Wo es nur um andere geht. Der Chor singt wunderbar. Aber man kann auch für sich wunderbar singen. Man kann doch da sich hinstellen und kann sagen, so, ich singe jetzt mal. Natürlich mache ich das für den Herrn. Aber damit ich alle sehen, wie schön ich bin. Dass ich eigentlich der größte Sänger bin. Das kann ich auch machen. Aber so doof sind wir nicht. Wir machen das fromm. Ich mache das nur für den Herrn. Ich kann hier predigen. Und kann innerlich denken, ich bin der größte Prediger der Welt. Und ihr würdet das noch nicht mal merken. Aber einer merkt es. Er da oben. Überprüf deinen Dienst. Warum tust du das, was du tust? Für wem? damit Menschen applaudieren und sagen, oh, das ist ein toller Hecht. Mann, ist der gläubig, der ist in jeder Stunde. Aber was ist dein Ziel? Geht es dir darum, für Jesus das zu tun? Oder willst du zeigen, wie cool du bist? Scheinheilig. Fromme Aufgaben. 2. Thessalonicher Kapitel 2, 3 und 4. Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes und gibt sich aus, er sei Gott. Wie bitte? Ja. Der Teufel hat da kein Problem. Der setzt sich mitten in die Kanzel rein und sagt, ich bin's, der Jesus. Die schlimmste Verführung ist die fromme Verführung. Was da alles schon passiert ist im Namen Gottes, ne? Das haben Menschen da getan. Die Kreuzzüge. Da spricht die Kirche nicht drüber. Naja, wir sind ja alles kleine Sünder. Nee, wir sind nicht alles kleine Sünder. Leute, ihr habt euch da verhalten wie der Teufel persönlich. Sag mal, wo habt ihr das eigentlich aus der Bibel raus? Wisst ihr, was das Schlimme ist, dass sich Leute Christen nennen und Menschen, die an Gott nicht glauben, denken, das sind Leute, die mit der Bibel leben und sie verdrehen die Bibel. Das steht nirgends. Wo steht denn das in der Bibel, dass wir die Leute ausrotten? Dass wir Leute, weil sie nicht den Glauben an uns haben, sie umbringen? Versteht ihr? Fromme Aufgaben. Und dann gibt es ein frommes Warten. Matthäus 5, 25. Kennt ihr die Geschichte? 1 bis 13. Die törichten Jungfrauen. 10 Stück. 5. Alle haben Lampen gehabt. Toll. Äußerlich hätte ich gesagt, alle Christen. Oder? Brennt doch das Licht. Alle sind müde geworden. Siehst du, auch die Frommen und die Ungläubigen. Alle werden müde. Und mitten in der Nacht, um Mitternacht, großes Geschrei. Interessant. Alle wachen auf. Also nicht nur die, die Öl hatten, sondern auch die kein Öl hatten. Könnte man rein äußerlich auch wieder denken, ja, die sind doch dabei. Noch ist nichts entschieden und plötzlich merken die, du, wir haben kein Öl. Jetzt gibt es manche fromme Typen, die sagen, ja, wie soll das angehen, aber die Lampen haben doch gebrannt, dann mussten sie doch Öl haben. Da muss man sich ein bisschen beschäftigen mit dem Orient. Da war das so, dass dieser Docht getränkt war in Öl, aber noch nicht das Petroleum sozusagen drin war. Und dieser Docht, der konnte eine gewisse Zeit lang brennen. Und irgendwann musste er dann Öl haben. Und wenn man das nicht gekauft hatte, dann war das so eine kleine Funzel, ein paar Minuten und dann Licht aus. Das Traurige ist nur, da steht etwas, das haut mich immer um, wenn ich das lese. Als sie aber hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Es gibt auch einmal ein zu spät. Es gibt auch in deinem Leben einmal ein zu spät. Die Entscheidung deines Lebens kannst du nur hier treffen, nicht nach dem Tod. Aber du kannst anderen Lügnern glauben, auch den Teufel und Religion, die sagen, das Nirvana und die Wiedergeburt von Hinduisten, was sie da alles glauben. Die können meinetwegen glauben, was sie wollen. Die Bibel sagt ganz klar, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und nicht 40.000 Mal sich wiedergeboren irgendwo zu befinden. Das lehrt die Bibel nicht. Und dann steht hier, später kommen auch die übrigen jungen Frauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Die sagen nicht, hey, was machst du mit mir? Die sagen, Herr, Herr. Christen, ja, werden wir sagen, Herr, guck mal, die sprechen die mit Herr an. Mach uns auf. Er antwortete und sprach, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Scheinheiligkeit. Ein frommes Warten. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du äußerlich ein frommer Max und innerlich. Ich kenne deine Gedanken nicht. Vielleicht sitzt du hier drin und sagst, ich würde mich am meisten freuen, wenn die Predigt zu Ende ist. Weil dann kann ich endlich raus. Ich muss hier mit, weil mein Vater das will, meine Mutter das will oder mein Mann das will oder meine Frau das will. Vielleicht machst du dir schon die ganze Zeit über Gedanken, was du morgen einkaufst. Vielleicht sitzt du hier drinnen mit einer frommen Bibel sogar und überlegst und machst ein ganz frommes Gesicht und innerlich denkst du schon, wie kann ich meinem Nachbar heute Abend mal sagen, wenn er noch einmal das so laut macht, hau ich ihn einen auf die Schnauze. Ja, das sind unsere Gedanken. Ich bin Gott dankbar, dass ich jetzt in dem Moment deine Gedanken nicht sehe, die ganze Zeit, und du meine nicht. Wir würden einen kleinen Schreck kriegen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal zusammen uns versammeln würden. Wie kann das Gott mit uns eigentlich aushalten? So viel Lug und Betrug in dein und mein Leben. So viel Schauspiel. So vieles Verdrehen von Dingen. Scheinheiligkeit. Und das Letzte. Es gibt auch eine fromme Kritiksucht. In der Bibel steht in Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel. sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder und in Klammern Schwestern, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Die Bibel sagt, dass der Satan, der ist so dreist, der geht vor Gott und sagt, hier, der Gino hier, der fromme Schwätzer, ne? Ja, da muss man sehen, da. Autobahn erlaubt 120, ich fände die ganze Zeit 200. Der hat nur Glück, dass dein Blitzer nicht war. Aber ich denke, der gehört dir. Und der Fromme da oben mit der Brille. Hättest mal sehen müssen, vorgestern. Wollte parken und irgendeiner ist zur Seite reingefahren. Oh, du hättest mal sehen müssen, was er sagt. Ist das dein Kind? Ist ein Pastor? Seine Gedanken waren nett. Er wollte den Mann erwürgen. Ein netter Gemeindeleiter, ein toller Typ. Das Problem ist, dass wenn der Satan uns verklagt, er oft recht hat, weil wir wirklich so verrückt sind. Fromme Kritiksucht. Wisst ihr, wie das anfängt? Indem man so spricht. Also ich weiß es jetzt nicht. Ne? Ich habe das nur gehört. Und ich will auch nicht richten, denn ich bin ja auch ein Sünder. Ne? Wir sind ja alles Sünder. Aber ich habe gehört, der Milan, der soll das und das. Aber ich weiß das nicht. Aber ich habe es nur gehört. Ich sage euch jetzt etwas, ne? Dieses Sprechen sorgt dafür, dass unsere Gemeinden und unser Leben kaputt gehen. Und leider gibt es sowas auch in unserer Gemeinde. Lieber Bruder, liebe Schwester, nimm dir ab heute vor, wenn du etwas hörst, nicht zu klatschen und zu tratschen. Ruf den Bruder und die Schwester an. Und wenn jemand zu dir kommt und will schludern, sagst du, stopp. Moment mal. Von wem hast du das gehört? Ja, das kann ich dir nicht sagen, dann will ich es nicht hören. Ja, nein. Das machst du 2-3 Mal. Dann wird nie mehr ein Mensch mit dir lästern. Und jetzt sage ich dir was, lieber Bruder und Schwester. Wie oft rufen dich Menschen an und sagen dir angeblich was im Vertrauen? Wenn das so ist, dann ist es ein Zeichen, dass du ein Heuchler bist. Dann ist es ein Zeichen, dass du ein Schwätzer bist und dass du jemand bist, der Öl ins Feuer gießt. Ich habe in meinem Leben festgestellt, mich ruft keiner mehr an. Ich habe das mit Gottes Hilfe versucht umzusetzen. Wenn bei mir jemand versucht anzurufen, hast du schon gehört, was der Jani getan hat? Dann würde ich sagen, will ich auch nicht wissen. Wenn, dann rufe ich meinen Bruder an. Ja, aber nein, ich will das nicht. Hast du schon mit ihm gesprochen? Ja, dann geh zu ihm hin und rede mit ihm. Du wirst merken, in dein Leben kommt Ruhe rein. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir gerne tratschen und klatschen. Weil wir gerne uns hochziehen, wenn der andere am Boden liegt. Das ist unser Leben. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse. Und es ist so. Anstatt jemanden aufzuheben, treten wir gerne in ihn rein. Das machen wir natürlich fromm. Das machen wir nicht so. Ne? Dann kommen so Sprüche. Naja, mir ist schon aufgefallen. Ich hab darüber nicht geredet. Aber mir ist schon aufgefallen. Er ist ja auch eine ganze Zeit schon nicht mehr unter das Wort gekommen. Ob der richtig damit dabei ist, das glaube ich gar nicht. So ein Bruder musst du mal zu nehmen und sagen, Schwester, komm mal bitte her. Wie oft bist du ihnen denn mal nachgegangen? Hast du denn diesen Bruder und diese Schwester mal angerufen? Mal eine WhatsApp geschickt? Wir haben dich lieb, wir vermissen dich. Wie geht's dir? Hast du das mal gemacht? Nee, ne? Und du willst reden? Weißt du, du bist doch noch viel schlimmer als der. Weil der hat seine Konsequenz, er sagt, ich bin am Boden, ich kann nicht mehr. Aber du machst das fromme Spiel mit. Und du bist so gemein, dass du an dem Bruder und die Schwester, der am Boden schon krepiert, da trittst du nach rein. Und du willst mir was von Jesus erzählen? Weißt du, was du bist? Ein frommer Schwätzer. Geschwister, lasst uns da aufpassen. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers. Römer 15, Vers 1. Da steht, wir aber die Starken, jetzt dürfen wir mal stark sein. Wir sagen doch mal, wir sind die Starken. Ja gut. Hört mal, was da steht. Wir, die Starken, sind verpflichtet zu lästern. Steht das da? Also, nee. Ja. Wir sind verpflichtet hinter dem Rücken zu reden. Wer versteht denn nun da? Römer 15, Vers 1. Wir sind verpflichtet, den Schwachen rauszutreten aus der Gemeinde. Ja, was steht denn da? Versteht ihr? Wir sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Das sind wir verpflichtet. Und das nächste Mal, wenn du hörst, jemand liegt am Boden, nicht reintreten, sondern zu sagen, gib mir mal die Telefonnummer von dem Bruder, den muss ich anrufen. Um den muss ich mich kümmern. Ich wünsche euch von Herzen, und das wünsche ich auch mir, dass wir nicht rausgehen, so wie wir gekommen sind. Vielleicht hast du gemerkt, vielleicht nicht so krass, aber vielleicht hast du gemerkt, fromme Sprüche kenne ich auch. Fromme Gebete kenne ich auch. Fromme Taten, Frommes Bibelwissen, leider ja. Fromme Aufgaben, auch schon passiert und leider noch oft das. Frommes Warten gibt es auch. Fromme Kritiksucht kenne ich auch. Möchtest du so leben? Möchtest du so weitergehen? Möchtest du rausgehen und sagen, war eine nette Predigt, aber ich lebe mein Leben? Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte echt werden. Der einzige Ort, wo du die ganzen Masken abfallen lassen darfst, ohne dass du kaputt gemacht wirst, ist vor dem Angesicht Gottes. Und das möchten wir jetzt tun. Ich möchte, dass wir alle mal eine Minute in uns gehen. Bleib sitzen. Und überleg über dein Leben nach. Denk darüber nach, wo du stehst und was in deinem Leben los ist. Und ich werde danach ein Gebet beten. Und wenn du das möchtest, nicht laut, kannst du das leise danach für dich mitbeten, was ich bete. Aber jetzt bleiben wir eine Minute still. Du kannst Gott das sagen, was auf deinem Herzen liegt. Und danach habe ich ein Gebet. Und wenn du möchtest, kannst du das mitbeten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du heute zu mir geredet hast. Danke, dass du mir neu gezeigt hast, wo ich stehe. Und danke, dass ich bei dir meine ganzen Masken ablegen darf. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Wo ich mehr Schein als Sein hatte in meinem Leben. Und vergib mir, wo ich so oft andere runtermache, nur damit ich gut aussehe. Herr, ich möchte dich bitten, dass du alle Scheinheiligkeit aus meinem Leben verbannst und dass du mir hilfst, so zu sein, wie ich wirklich bin. Amen.